Erstmal ist meine Frage an die Menschen da draußen. Soll ich dann den Liebling der Mehrheitsgesellschaft sein und das sagen, was die Mehrheitsgesellschaft so differenziert findet? Oder soll ich meine Meinung sagen, meine Betrachtung, meine Erfahrung? Das ist eine Grundsatzfrage, die enorm wichtig ist. Und da sehen Sie meine Ablehnung auch gegenüber solche Menschen. Ich bin nicht euer Kuscheltier. Ich bin nicht derjenige, der sagt, was ihr gut findet.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen, versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Das Jahr ist gerade mal etwas mehr als einen Monat alt und egal wo wir hinsehen, sehen wir Konfliktherde und Spannungen. Iran, Grönland, USA, Syrien, um nur einige zu nennen. Auf dem World Economic Forum präsentierte Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump, gerade seine utopisch anmutenden Wiederaufbaupläne für Gaza. In Berlin froren Anfang Januar tausende Menschen, weil es einen Brandanschlag auf das Stromnetz gab und mehr Desinformation und KI-Deepfakes strömen ins Netz als jemals zuvor. In dieser aufwühlenden Zeit ist es mir eine ganz besondere Ehre, den Psychologen Ahmad Mansur begrüßen zu dürfen, um mit ihm über die gesellschaftlichen Herausforderungen des Jahres 2026, insbesondere im Kontext von Antisemitismus, Radikalisierung und der Wahrnehmung von Konflikten im Nahen Osten zu sprechen. Der Extremismusforscher, der seit letztem Jahr in einem Beratergremium auch die deutsche Bundesregierung zum Thema Islamismus berät, teilt mit mir seine persönlichen Erfahrungen als deutsch-arabischer Israeli. Er erläutert, warum er es satt hat, wenn Menschen ihm das Land Israel erklären wollen, die in diesem Konflikt nicht groß geworden sind. Und warum wir immer wieder sehen, dass Antisemitismus ein tief verwurzeltes Problem ist, das nicht einfach rational erklärt werden kann. Wie wurde Ahmad Mansur zu der Person, die er heute ist? Wie haben ihn seine Erziehung und seinen Werdegang geprägt? Warum scheinen ihn so viele Menschen aus seiner eigenen Community so anzufeinden, dass er ohne Personenschutz nicht mehr auf die Straße gehen kann? Welche Rolle spielen die sozialen Medien in der Präventionsarbeit gegen Radikalisierung und wie versucht er durch seine Arbeit bei Mind Prevention Jugendliche vor Extremismus zu schützen? Ich hätte dieses Gespräch noch stundenlang weiterführen können, denn eine Stunde wird dieser herausragenden Persönlichkeit mit seinen Erfahrungen und Ansichten, die uns alle zum Nachdenken anregen sollten, nicht gerecht. Wer nach dieser Folge mehr über Ahmad Mansur und seine wichtige Arbeit erfahren möchte, kann sich auf der Homepage von Mind Prevention erkundigen. Ich gebe die Links unten in die Shownotes. Und wer nach meiner Podcast-Folge noch mehr Erfahrung mit ihm sammeln möchte im Punkto Podcasts, dem empfehle ich unter anderem seinen ARD-Podcast Kaffee Extra Schwarz mit dem Journalisten Oliver Meyer-Rüth. Jetzt aber erstmal viel Vergnügen bei der neuen Folge von Make It Click, der Podcast mit Ahmad Mansur. Vielen Dank, Herr Mansur, dass Sie mein heutiger Gast sind bei Make It Click, der Podcast.
Vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gespannt.
Wir haben heute den 26. Januar 2026. Ich finde das schon einen sehr, sehr langen, gefühlt gesellschaftlich und politisch einen sehr langen Monat. Wir haben die unglaublich grausamen Bilder aus dem Iran. Wir haben Trumps Sohn Jared Kushner, der gerade seinen Plan auf dem World Economic Forum vorgestellt hat für Gaza. Wir haben nach wie vor oder noch verstärkt als letztes Jahr die Probleme mit Desinformationen im Internet, Grönland, ganz, ganz viele andere Herde, Brandherde, alte und neue. Was sind Ihre Gedanken zum ersten Monat in 2026?
Also erstmal dazu kommen natürlich die Ereignisse in Syrien, also die Verfolgung und Unterdrückung von Kurden. Das sind Fragen, die erinnern an die barbarische Umgang mit den Alawiten und danach die Drusen. Wir haben in Berlin einen Terroranschlag, die Medien sehr gerne als Stromausfall bezeichnen. Ich selber war betroffen davon. Das waren Situationen, die man von Filmen kennt, wo Polizeiwagen in Dunkelheit fährt und Achtung, Achtung ruft. Ich bin absolut bei Ihnen. Ich habe das Gefühl, das Jahr ist schon seit 6 Monaten irgendwie hier und wir sind nur im Januar. Aber als Beobachter kann ich sagen, dass dieses Gefühl, den wir alle haben, dass es geradezu viel, dass der Welt aus dem Fugen gerät, dass wir extreme Ereignisse erleben, dass das etwas, was uns leider in den nächsten Jahren noch intensiver begleiten wird, weil die Art und Weise der Kommunikation, die Art und Weise, wie wir uns informieren, vor allem in den sozialen Medien, immer auf Überspitzung, auf Polarisierung, auf Dramatik aufgebaut ist. Und deshalb ist diese Multikrisensituationen, die wir seit 2020 erleben, weiterhin uns begleiten wird.
Wie suchen Sie, ich habe mir jetzt auf Ihrem Instagram-Profil in den letzten Tagen sehr viele Stories zu Iran, davor logischerweise, letztes Jahr sehr geprägt durch die Situation in Israel und Gaza. Wie suchen Sie Ihr Fokusthema oder Ihre vielen Fokusthemen aus? Heute kam in der Welt, habe ich gelesen, ein Gastbeitrag oder ein Beitrag von Ihnen über wie soziale Medien die Demokratie zerlegen. Wo sagen Sie, da möchte ich was dazu sagen, das sind meine Themen, und wo sagen Sie, okay, oder wie priorisieren Sie bei all diesen Katastrophen?
Darf ich ein bisschen persönlich werden? Ich bin aus einer Familie, wo der Vater entscheidet, was wir zu denken haben. Wo ich von älteren Menschen bestraft wurde, wenn ich eine abweichende Meinung gehabt habe. Das gehört sich nicht dazu. Wer bist du, um sowas zu denken? Das ist eine Art von Schande für deinen Vater, wenn du so denkst, ja? Ich bin aus einer Familie, wo man nicht selber denken darf, wo Mündigkeit nicht dazu gehörte. Und als ich nach Deutschland kam, das Erste, was ich bemerkt habe, emotional wie auch rational, dass ich in Europa, in Deutschland, in Berlin, in einem Land lebe, wo ich verantwortlich für das, was ich sage, dass ich das genieße, nicht nur angekommen zu sein in einem Land, sondern auch Mitgestalter zu werden. Ich bin nur 21 Jahre in Deutschland. Ich habe schon 5 Bücher geschrieben. Ich habe eine Kolumne. Ich werde jetzt von Ihnen angefragt, ob ich bei einem Podcast mitmache. Das nehme ich nie als selbstverständlich, sondern ich bin dankbar, in diesem Kontinent eine Mitgestaltungskraft zu haben, und das nutze ich. Und ich nutze nicht, um Gefallen zu finden. Ich nutze, um unbequem zu sein. Da, wo Leute schweigen, fühle ich mich verpflichtet, eine Meinung laut zu haben und das auch zu artikulieren. Und ich habe so viele Medienberater gehabt, Freunde von mir und so weiter, die immer mich abraten, davon zu diesem Thema was zu sagen oder nicht so überspitzt zu reagieren. Und ich sage, tut mir leid, da, wo ich das Gefühl habe, in mir, dass ich was zu sagen habe, dann sage ich das. Vor 5 Jahren war das Corona und der Umgang mit den Kindern, zum Thema Migration, zum Thema Islamismus, und seit dem 7. Oktober, vor allem als israelischer Palästinenser, auch zum Thema Antisemitismus und zum Thema Kampf gegen den Terror. Und ich fühle mich manchmal, vor allem in den letzten Wochen und Monaten, nicht verstanden in meine Haltung. Und ich kann nicht verstehen, wie eine Welt, der seit 2 Jahren so laut Völkerrecht ruft, Genozid schreit, Israel so viele Vorwürfe macht, kritisiert, und genau diese Welt schweigt zu das, was eigentlich gerade in Iran passiert. Und für mich jeder Kommentar, den ich schreibe, ist eine Entlarvung für eine Szene, die der Meinung ist, sie haben den Moral entdeckt und das sind die Guten, um ihnen zu zeigen, wie doppelmoralisch und wie stinkend eigentlich das, was sie in den letzten 2 Jahren betrieben haben. Wer zu Iran schweigt, darf zu Palästina-Israel-Konflikt überhaupt keine Meinung haben.
Ich muss das ganz kurz gedanklich sitzen lassen, weil ich das auch sehe. Ich habe gestern in der NZZ am Sonntag einen Artikel gelesen, der die Überschrift hatte, wo ist Greta Thunberg jetzt? In Bezug auf Iran. die Flotilla, die nach Gaza gehen sollte oder ging zweimal in Richtung Gaza, wo ist die in Richtung Iran? Wo ist der Zug, wo wir nach in den Iran fahren? Woran liegt das? Also wir sind jetzt schon mitten im Thema und ich würde gerne nachher nochmal auch auf Ihren Werdegang, weil Sie auch gerade angesprochen haben, wie Sie aufgewachsen sind, wie man dazu wird sozusagen, was Sie geworden sind oder wer Sie sind jetzt. Aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, woran glauben Sie liegt das, dass die Wahrnehmung im Vergleich jetzt mit Israel, ich meine, ich finde es manchmal sehr schwarz und weiß, obwohl ich es verstehe, zu sagen, okay, das hat was rein mit Antisemitismus zu tun. Vielleicht ist es das auch, das Schwarz und Weiße. Aber gibt es da noch irgendwas anderes, wo Sie sagen, ja, da ist ein Unterschied, warum Sie jetzt nicht schreiben oder schreien zu Iran, aber bei Israel so aufgeschrien haben?
Ich habe drei Antworten oder drei Ursachen. Erstens, wir wissen nachweislich, dass diese Demonstrationen und Proteste keine spontane Zusammenkommen von Leuten, sondern etwas koordiniert, organisiert und finanziert. Und diejenigen, die das finanzieren, haben kein Interesse, dass man jetzt irgendwie den Iran in Frage stellt. Wir reden nicht von den Iran, sondern von das Mullah-Regime, von dieser mörderlichen Islamistenbande, die überall nicht nur im Iran, sondern im gesamten Nahen Osten Unheil gebracht hat. Zweitens, nochmal die Rolle der sozialen Medien. Ich glaube, wir sind in Echokammern. Wir suchen nach Bestätigung. Wir haben Schwarz-Weiß-Bilder, Opfer und Feind. Und beim Nahostkonflikt, beim Thema Israel-Palästina, wissen wir aus den postkolonialen Gedankengut und Identitätspolitik, dass Zionisten böse sind und Palästinenser unterdrückt sind. Und damit ist die Zuordnung der beiden Gruppierungen sehr einfach, in Gut und Böse, in Opfer- und Feindbilder. Und deshalb ist es natürlich bei solchen eindeutigen Ereignissen viel einfacher, als jetzt zu fragen, okay, ich bin eigentlich für die Freiheit, aber ich bin auch für den Kampf gegen Israel. Die Mullahs haben Waffen auf Israel oder Raketen auf Israel geworfen. Ich darf nicht den Islamismus kritisieren, weil dann wird das als islamfeindlich dargestellt. Und deshalb ist die Eindeutigkeit gar nicht vorhanden da. Und das Dritte, ich glaube, dass es um Antisemitismus geht. No Jewish, no news. Das hat mit der ersten und zweiten Ursache zu tun, aber wir müssen das mal in aller Deutlichkeit artikulieren. Und das merken wir, und zwar nicht nur in Bezug auf den Iran. Das merkten wir in Bezug auf den Sudan, das merkten wir in Bezug auf die Drusen, auf den Bezug auf den Alawiten, in Bezug auf den Kurden gerade. Und das merkten wir übrigens auch in Gaza selber. Ich meine, wo waren die Aufschrei und die Statement und die Demonstranten, alles Hamas, kurz nach den Waffenruhe, Palästinenser ermordet hat? Das hat niemandem interessiert, weil der Beweggründe dieser Menschen, ihre Tatmotive, rein antisemitisch sind.
Ich habe lange in Israel gelebt und habe auch Familie in Israel und war in den 2000ern eigentlich mehrmals im Jahr dort zu Besuch. Ich habe selber dort studiert eine Zeit lang. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten mir das Buch von Nathalie Amiri von Menschen, Träumen und Zerstörung, der Nahostkomplex, gekauft und mir das durchgelesen. Und sie beschreibt da sehr eindrücklich, wie sie nach Israel fährt und dann in die Palästinensergebiete. Und sie redet über die Straßensperren und über die doch auch sehr große Unterdrückung von den radikalen israelischen orthodoxen Siedlern. Ich würde das auch gar nicht mit Religiosität in Verbindung bringen, weil das ist einfach auch eher eine Radikalität, die nicht unbedingt im Glauben fußt, meiner Meinung nach. Und wenn man das so liest, denkt man ja, okay, also ich musste teilweise schlucken, weil es auch gegen mein eigenes Verständnis geht. Aber wenn man das dann so liest, denkt man ja gut, aber es gibt natürlich auch die andere Seite und man versteht, kann schon verstehen, warum Leute dann auf die Straße gehen und sagen, also so könnt ihr auch nicht mit den anderen umgehen. Das ist jetzt erstmal unabhängig von, dass man dann nicht auf die Straße geht mit Iran. Das müsste man dann auch. Das sehe ich auch. Was sagen Sie dazu? Weil das hätte mich gewundert, als ich diese Beschreibungen auch gelesen habe. Ich meine, Sie sind in Israel aufgewachsen. Sie sind muslimischen Glaubens. Ist die Wahrnehmung falsch? Oder ist die Beschreibung falsch? Oder was ist es?
Natalie Amiri schätze ich sehr. Die ist jenseits jeglicher Antisemitismus-Vorwürfe.
Absolut.
Ihre Arbeit ist absolut wichtig, richtig. Und ihre Betrachtung ist geprägt von gesunder Menschenverstand.
Absolut, habe ich auch.
Trotzdem habe ich satt, dass Europäer irgendwo nach Israel fahren und jetzt uns hier in Europa die Welt erklären. Die haben es nicht verstanden und sie werden es nie verstehen. Das Checkpoint existieren im Westbank ist etwas, was man bösartig sieht oder in einer historischen Betrachtung der Ereignisse als eine notwendige Maßnahme zu Schutz vor Terroristen, die diesen Weg immer und immer wieder nutzen, um dann in Israel Anschläge zu machen. Ich lebte in Israel während der zweiten Intifada. Ich sah die Selbstmordattentäter. Und ich weiß, dass diese Mauer, der bösartig aussieht, der natürlich Menschen trennt, der in Europa ganz andere Gedanken mit sich bringt, als was die Israelis damals gedacht und auch getan haben. Aber diese Mauer hat Israel vor Selbstmordattentäter geschützt. Das nicht zu verstehen, führt dazu, dass man punktuell alles richtig sagt, aber im Gesamtbetrachtung dieser Konflikt ganz viele unterschiedliche Sachen komplett rauslässt. Nicht aus Bösartigkeit, sondern weil man in diesem Konflikt nicht groß geworden. Und damit es für die Zuhörer sehr klar ist, ich bin palästinensischer, arabischer Israeli. Ich bin in Israel links. Ich bin für die Zwei-Staaten-Lösung. Ich glaube an die Selbstbestimmung der Palästinenser. Ich glaube an zwei Staaten, wo die Menschen den anderen akzeptieren, respektieren und nicht in seine Existenz in Frage stellen. Und das ist ein Appell an die Palästinenser, genauso an die Rechtsradikaler in Israel, die nicht mal von einem palästinensischen Volk sprechen sollen. Wer aber zu diesem Konflikt reden möchte, muss erst mal ein paar Jahre in Israel leben, diese Volk verstehen, ihre Beweggründe verstehen, ihr Leid verstehen, was sie tagtäglich im Nahen Osten erleben, und dann bitteschön kann man darüber reden. Aber punktuell, wissen Sie, wie oft ich Leute hier in Europa getroffen habe, die mir mein Land erklären wollten? Und wenn ich frage, woher wissen Sie oder wie haben Sie diese Gedanken entwickelt, dann gibt es zwei Antworten. Der eine hat gesagt, ja, ich habe den Buch von dem und dem gelesen, und dann sage ich, ich war 28 Jahre in diesem Konflikt. Ich kann noch viel mehr dazu sagen. Mein Großvater kämpfte gegen die neue gegründete Staat Israel. Meine Großmutter musste mit meinem Vater als zweijähriges Baby immer und immer wieder fliehen. Mein Vater, seine Kindheit ist geprägt von Flucht und Trauma. Meine Mutter durfte ihren Bruder über Jahrzehnte nicht sehen. Meine Großmutter hat ihre gesamte Familie in Jordanien gehabt und über Jahrzehnte nicht besuchen konnte. Ich bin Teil diesem Konflikt. Und das Zweite, das sind Menschen, die sagen, ja, ich habe Praktikum in Ramallah gemacht. Ich war da 3 Wochen. Und dann wollen Sie mir jetzt beibringen, wie die Sachen da laufen. Die Europäer sagen vieles richtig, aber ich reagiere super allergisch auf diesen belehrenden Ton, auf diese kognitive Verzerrung durch eine europäische Brille, die diese Menschen tragen und den gesamten Nahen Osten damit betrachten. Das verzerrt, das ist nicht die Wirklichkeit. Lebt da, redet tagtäglich mit den Menschen da, und zwar nicht nur die Bequemsten, die euch in eurer Haltung bestätigen, sondern auch die andere Seite, dann werdet ihr vielleicht schlau. Eigentlich wäre das die Aufgabe der Medien in den letzten 2 Jahren, aber zunehmend haben wir Medien, die Leute einladen, die eigentlich sie in ihren Haltung bestätigen, statt sie zu fordern, zu herausfordern und unterschiedliche Haltungen auch sichtbar zu machen.
Müssen wir selbstkritisch betrachtet vielleicht auch es dann anders den Leuten verklickern, es anders kommunizieren, als wir es vielleicht bisher getan haben? Meine Cousine hat am 13.10., als die Geiseln freigelassen wurden, meine Cousine in Israel, hat gesagt, Jenile, jetzt hoffe ich, dass man uns anders betrachten wird und dass die Welt nun wieder anders über uns reden wird, über uns Israelis, über Juden. Und sie tun es nicht. Welt,
natürlich werden sie auch nicht.
Und die Frage,
deine Cousine, sage ich, das wird nicht passieren.
Nein, das glaube ich eben auch nicht. Aber die Frage ist, wir können uns defätistisch dem hingeben und sagen, es wird nicht passieren. Oder können wir sagen, müssen wir es nochmal vom anderen Ansatz probieren, weil offensichtlich haben wir so kommuniziert, dass es vielleicht die Gräben sogar noch größer gemacht hat. Ich weiß es nicht. Frage an den Psychologen.
Ich glaube, dass wir Antisemitismus nicht rational erklären können. Das hängt nicht von rationalen Hintergründen. Das ist nicht so, wenn Israel jetzt anders reagiert hätte, dann wäre weniger Hass da. Sondern der Hass ist da, weil der Hass sich lohnt. Und das hat wenig mit das, was das jüdische Volk oder Israel tut. Und trotzdem glaube ich, müssen wir nach 2 Jahren reflektieren, vor allem, wie wir Antisemitismus online bekämpfen, wie wir darauf reagieren, auf eine Situation, wo mittlerweile Kriege nicht mehr mit Panzer und Kampfflugzeuge gewonnen und verloren werden, sondern auf TikTok. Das heißt, der Krieg der Bilder. Israel hat nicht mal da angefangen, darauf zu reagieren. Und ich glaube, das ist ein Nachholfeld, wo nicht nur Israel, sondern der Westen viel mehr tun muss. Wir haben ja vorher über die Algorithmen und die sozialen Medien gesprochen. Wir erleben es tagtäglich mit hybrider Kriegsführung von Russland. Wir erleben es mit Rechtsradikalen, die in den sozialen Medien millionenfach Menschen erreichen. Wir haben linke Partei, die innerhalb von 3,5 Wochen vor dem Bundestagswahl von 3% auf 8% geschafft hat. Wir haben Islamisten, die den sozialen Medien besetzen und vor allem in so emotionaler Situation, wie der Nahostkonflikt ist, auch viele Leute erreichen. Und da sollten wir als Demokraten, wir hier als NGO bei Mind Prevention, viel darüber nachdenken, wie wir in den sozialen Medien eine Strategie entwickeln, um diejenigen zu erreichen, die vielleicht noch keine befestigte Meinung zum Nahostkonflikt haben oder zum AfD oder zur linke Partei oder zu Islamisten. Es gibt einen harten Kern, den wir nie erreichen werden. Aber es gibt viele, viele Menschen, die meiner Meinung nach erreichbar sind. Und um sie zu erreichen, müssen wir einfach besser werden.
Wenn Sie sagen, der Kampf mit den Bildern, und ich sehe das genauso, was Sie sagen, dass viele dieser Dinge auf TikTok und Instagram stattfinden. Ganz am Anfang dachte ich schon, als man die ersten Bilder von den Bombardierungen in Gaza gesehen hat, dachte ich, oh, den Krieg der Bilder, den werden die Israelis verlieren, weil diese geballte Flut an zerstörten Häusern und Kindern, die sterben etc. gar nicht toppen konnte. Auf der anderen Seite, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben, müssen wir dann Gleiches mit Gleichem? Müssen wir genauso emotional? Da gehe ich wieder auf Nathalie Amiri zurück in dem Buch Der Nahostkomplex und ich fand das wirklich spannend beschrieben, weil es mich zum Nachdenken anregt und ich weiß teilweise noch nicht, was meine Meinung dazu ist. Sie unterhält sich mit einer Kollegin und die Kollegin sagt, dass die Namen, dass man von den israelischen Geiseln und Getöteten vom 7. Oktober teilweise weiß, was die am Frühstück gegessen haben, wie die heißen, wie die Familien sind, wie die aufgewachsen sind. Aber von den Palästinenserinnen und Palästinensern sieht man nur anonyme Gesichter. Und das beklagt sie. Ich weiß keine Antwort dazu, weil ich sehe das auch so, aber ich sehe es gar nicht als... Ich weiß es nicht. Müssten wir dann...
Ja, warum ist das dann so? Um dann die Namen und den Personen zu würdigen, muss ich erstmal eine Einstellung haben, dass ich nicht möchte, dass diese Menschen sterben. Aber wenn ich mit einer Terrororganisation und einem gesellschaftlichen Umfeld habe, die eigentlich den Tod verherrlicht, die im Kauf nimmt, dass Menschen sterben, dass diese Menschen als Märtyrer darstellt. Das heißt, ihre Tod ist ja relativ, weil sie ganz schnell im Paradies sitzen und 72 junge Frau bekommen und Palaste und weiß ich nicht was. Dann ist meine Betrachtung für ihr Leben und das, was sie erlebt haben, viel weniger. Wenn die Palästinenser in Gaza anfangen, wirklich für das Leben zu kämpfen, dann hätten sie den 7. Oktober überhaupt nicht durchgeführt. Wenn sie für das Leben sind, dann hätten sie nicht diesen Komplex an Tunnel aufgebaut, um sozusagen Israel zu zwingen, von oben alles zu zerstören, um dann die Terroristen überleben zu lassen, die unten sind. Palästinenser haben unfassbar viele Möglichkeiten, anders zu leben. Sie haben sich vor allem, ich will jetzt nicht verallgemeinern, sondern ihre Führung, in diesem Fall die Hamas, sich für den anderen Weg entschieden. Wir hätten heute kein einziger Flüchtlinger weltweit, der Palästinenser ist. Wir hätten Zwei-Staaten-Lösung. Wir hätten eine bessere Perspektive für die Palästinenser, wenn sie bereit wären, Kompromisse zu gehen und diesen Land mit den Israelis zu teilen. Historisch gesehen haben sie immer diese Kompromisse abgelehnt. Angefangen bei 48, dann 73, dann später 94 mit dem Oslo-Abkommen und danach der Weg Richtung Terror ab 2000, dann 2007. Es gab so viele Möglichkeiten, wo die Palästinenser eine andere Entscheidung getroffen sind. Und dass man den Namen nicht hat von diesen Menschen, hängt weniger von Israel ab, und vielmehr mit dem Umgang der Palästinenser selber mit ihren Opfern.
Spannend. Ich habe das aus einer anderen Seite der Betrachtung, Seite der Medaille.
Darf ich dazu vielleicht ein kleines Beispiel? Es gibt ein Bild, der vor allem Anfang des Krieges unglaublich verbreitet wurde. Da kommt einer im Krankenhaus und trifft, glaube ich, seinen Vater als Leiche. Sein Vater ist tot. Und er fängt an zu weinen. Er trauert. Und dann kommt ein religiöser Mensch zu ihm, guckt ihn an und sagt, weine nicht. Wir wollten es doch genauso. Weine nicht. Er ist jetzt Märtyrer. Weine nicht. Er ist der Preis für unseren Widerstand. Und das klärt alles. Eine Frau, die gerade mitbekommen hat, dass ihr Kind gestorben ist, vielleicht auch zu Unrecht von radikalen Kräften in Israel ermordet wurden, die Siedler zum Beispiel, dann kann ich eine Mutter empathisch begegnen, in ihrem Trauer sehen, oder ich kann ihr sagen, jetzt musst du jubeln. Nimm diese Süßigkeiten und verteidige dich, weil du endlich die Mutter von einem Märtyrer geworden bist. Und das ist eine rationale Entscheidung, die diese Menschen treffen. Und ich finde, wenn wir eine Lösung für diesen Konflikt haben wollen, dann müssen wir als Palästinenser damit aufhören. Wir müssen trauern und wir müssen sagen, jedes Mensch, der stirbt, ist einer zu viel. Wie können wir dafür sorgen, dass dieser Tod aufhört? Und das hat natürlich mit der anderen Seite zu tun, mit Israel. Das hat aber auch mit unserer Seite als Palästinenser viel mehr zu tun. Wir müssen einen Restart machen in unsere Tatmotive, in unsere Haltung und vor allem in unsere Betrachtung des Lebens. Und da sind wir super unterschiedlich. Ich habe ein Jahr nach dem 7. Oktober bei einer Sendung im Fernsehen gesagt, ich sehe diesen Kampf als einen Kampf zwischen Leben und Tod. Ich sehe das als Kampf zwischen einer Kultur, die das Leben feiern möchte und einer Kultur, die das Tod haben möchte. Ich habe einen Shitstorm bekommen. Ich kann verstehen, dass die Leute das ablehnen, aber wolltet ihr diesen Konflikt besser verstehen? Wolltet ihr Hamas besser verstehen? Dann musstet ihr anschauen, was für Einstellungen sie zum Leben haben. Und das ist nicht, was sie den Westen an Universitäten versucht irgendwie zu verkaufen als Widerstand, die eigentlich keine Kriege haben wollen. Der Entscheidung der 7. Oktober durchzuführen, ist eine reine palästinensische Entscheidung. Das ist eine Hamas-Entscheidung und nicht eine israelische Entscheidung. Und seit 80 Jahren machen die Palästinenser das Gleiche und hoffen auf unterschiedliche oder auf neue Ergebnisse. Und es kommt immer zu Elend und Zerstörung. Und das muss aufhören.
Ist es vielleicht, ich überlege mir gerade, was es ist, dass die Menschen dann so aggressiv werden lässt, auch bei den Demonstrationen oder wenn sie das hören als Reaktion auf das, was sie sagen. Ist es die, ich sehe viele Dinge, die sie sagen sehe die ähnlich oder genauso. Und trotzdem frage ich mich, ist es manchmal unsere verallgemeinernde Sprache, die wir benutzen, die man uns vielleicht kritisch vorwirft, dass man sagt, es gibt im Zeitmagazin, letztes Jahr gab es einen sehr schönen Artikel über sie und da war die Überschrift, warum sie ihn so hassen. Als Migrant warnt er vor zu viel Migration, als Muslim vor Islamismus. Er schreibt Bestseller, erhält Preise und wird von der eigenen Community zu Teil mit dem Tod bedroht. Im Zeitmagazin Mitte letzten Jahres, ich glaube im Juni war das. Und ich frage mich immer, wofür fürchten sich die Leute bei Ihnen? Ist es die klare Sprache oder ist es dieses, er verallgemeinert, indem er sagt, die Palästinenser oder wir Palästinenser. Sie dürfen das ja noch, weil sie selber Palästinenser sind. Aber ist es das?
Erstmal ist meine Frage an die Menschen da draußen. Soll ich dann den Liebling der Mehrheitsgesellschaft sein und das sagen, was die Mehrheitsgesellschaft so differenziert findet? Oder soll ich meine Meinung sagen, meine Betrachtung, meine Erfahrung? Das ist eine Grundsatzfrage, die enorm wichtig ist. Und da sehen Sie meine Ablehnung auch gegenüber solche Menschen. Ich bin nicht euer Kuscheltier. Ich bin nicht derjenige, der sagt, was ihr gut findet. Ich war mal bei einer Veranstaltung vor Jahren mit Journalisten und wir haben über den sogenannten arabischer Frühling. Und ich habe gesagt, das ist kein Frühling, das ist ein Winter, und zwar ein islamistischer Winter. Ich sehe nicht, dass in Ägypten und in Syrien morgen eine Demokratie entsteht. A, B, C, das sind die Gründen, die dazu führen werden, dass wir keine Demokratie haben. Demokratie ist nicht nur einmal in 4 Jahren wählen gehen, sondern Demokratie ist eine Struktur von Gedanken, von Erziehung, von Umgang mit Frauen, mit Umgang mit Kindern. Es ist Individualität, es ist ein ganz anderes Bildungssystem, es ist ganz andere Medien. Und dann sieht mich ein bekannter Journalist so hochnäsig und sagt, etwas Optimismus bitte. Und dann war ich etwas sprachlos und ich schaue ihn an und sage, bin ich jetzt dein Clown? Hast du mich eingeladen, damit ich jetzt dich irgendwie glücklich nach Hause schicken darf? Oder hast du mich eingeladen, damit ich meine Meinung sage? Das ist unglaublich wichtig. Zweitens, der Ablehnung gegenüber mich hat nicht mit der Art und Weise, wie ich Sachen darstelle. Ich war so verzweifelt, dass ich die alten Interviews angeschaut habe, noch in den Zeiten, wo ich als Brockenbauer gefeiert wurde, wo ich Preise bekommen habe. Und ich habe versucht zu verstehen, was hat dazu geführt, dass die Leute mich heute hassen, ablehnen, als Rassist, als Islamfeind darstellen. Und ich merkte sogar, dass die ersten Artikel von mir super undifferenziert waren. Ich habe verallgemeinert, ich habe eine klare Sprache gesprochen, ich habe nicht manche Muslime gesagt, sondern die Muslime gesagt, was ich heute niemals sagen würde. Meine Interviews wurden differenzierter mit der Zeit. Die Ablehnung aber von den Linken vor allem ist größer geworden. Und da frage ich mich, hat das mit mir zu tun oder hat das mit der Gesellschaft zu tun? Und ich finde, wir haben verlernt, über bestimmte Themen offen zu reden. Wir haben verlernt, ertragen zu können, dass andere Menschen andere Meinungen sind. Das ist ab 2017 zu einem Kipppunkt gekommen von einer linken Political Correctness, die uns nicht ermöglicht, über bestimmte Themen zu sprechen. Und das ist meine Erfahrung. Und drittens, die Leute hassen mich, vor allem, weil ich nicht die Aufgabe übernehme, die man für mich vorgesehen hat. Nicht von den Linken, weil ich nicht über Rassismus und ich bin nicht der Opfer, der jetzt in der Opferhaltung geht und sagt, hilf mir gegen den weißen Rassisten irgendwie mich wehren zu können. Und die Migranten hassen mich, weil sie mich als Insider sehen. Und als Insider bin ich ein Verräter. Als Muslim bin ich ein Verräter, ein Netzbeschmutzer, als Palästinenser und so weiter und so fort. Und so kommt es. Es hat wenig mit mir zu tun. Ich will reflektieren. Ich bin bereit zu reflektieren. Und wenn die Zuhörer jetzt von diesem Podcast was finden, wo sie der Meinung sind, das muss man anders sagen, dann bitte schön, sag es mir. Ich arbeite an mich. Aber mein Schlussfolgerung, arbeitet ihr an euch, weil das Problem ist viel mehr bei euch als bei mir.
Wie geht man mit so viel Anfeindung um?
Das Leben ist viel einfacher, wenn man geliebt werden möchte. Und es ist sehr einfach, damit umzugehen, wenn man das als Teil des Lebens sieht. Dass Leute mich widersprechen. Dass ich mit meinen Gedanken, mit meinen Äußerungen Menschen dazu bewege, wütend zu werden. Um wütend zu werden, muss man sich mit meinen Thesen auseinandersetzen. So lange, bis man sie so ablehnt, dass man bereit ist, mir ein E-Mail zu schreiben oder auf der Straße zu identifizieren und mich zu beschimpfen. Und erstmal bin ich dankbar, dass ich, wie gesagt, diese Mitgestaltungskraft habe. Zweitens, wie gesagt, es ist sehr einfach, Opfer zu sein. Ich kann heute zu Hause sitzen und sagen, ihr habt mich zerstört, ich bin schwach, ich habe Angst, schützt mich bitte. Oder ich sage, ich bin dankbar, in einem Land zu leben, die alles tut, um mich zu schützen gegenüber Leute, die mit meiner Meinung nicht einverstanden sind. Und egal wie heftig dieser Hass ist, ich bleib dran.
In der ARD-Dokumentation 2024 haben Sie eines der letzten, oder der letzte Satz, fand ich sehr, ein Gänsehautmoment, wo sie auf dem Stuhl sitzen und sagt, darüber, man hat ja gesehen in der Dokumentation, dass sie Personenschutz haben, dass sie nicht irgendwo einfach alleine hingehen können. Und sie haben gesagt, aber Freiheit beginnt im Kopf und sie sind frei im Kopf, auch wenn man vielleicht jetzt mit Personenschutz irgendwo hingehen muss. Trotzdem gibt es Momente, wo sie sagen, oh, scheiß drauf, ich lasse das jetzt, diese ganze Scheiße. Ich gehe mit meiner Familie irgendwo anders hin und habe keinen Personenschutz mehr und möchte auch mal auf den Markt gehen, auf den, was auch immer, auf den Drink und irgendwie sagen, das war's jetzt. Gibt es die Momente?
In der Schweiz mit Blick auf den Alpen, jeden Morgen. Natürlich habe ich diese Momente. Aber was ich an Liebe, an Unterstützung von meiner Familie, von meinen Freunden, von so vielen Leuten draußen, die geben mir diese Motivation weiterzumachen. Und damit die Zuhörer mich ein bisschen besser verstehen. Wissen Sie, was seit dem 7. Oktober mir am meisten Angst macht?
Was?
Das sind nicht die Killerkommandos, die mich umbringen wollen. Die kenne ich, die habe ich im Kopf, aber damit kann ich viel besser umgehen als die Angst, dass mein Telefon klingelt, mein Vater mich anruft und sagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Du bist ein Verräter. Ich kann deine Haltungen nicht mehr akzeptieren. Das ist kein Science Fiction. Das ist etwas, was in diesen 2 Jahren sehr, sehr häufig in Diskussion war. Ich habe den Kontakt zu meinen Eltern verloren, zu meinem Bruder, zu Freunden, mit denen ich groß geworden bin. Das waren mein Bruder, ja. Also ich habe bei denen geschlafen, die haben von mir Geld genommen, ich habe von ihnen Geld geliehen. Das sind meine Brüder gewesen. Und nach dem 7. Oktober wollten sie keinen Kontakt mit mir. Und irgendwann, als ich dann nach einer Stunde Diskussion mit meinen Eltern irgendwie aus meinem Zimmer rausgekommen, habe ich kurz darüber nachgedacht. Ich bin mittlerweile, damals war ich 48 Jahre alt. Und ich mache meine Laune, meine Stimmung, meine Emotionen abhängig, wie meine Eltern zu meinen Haltungen stehen. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich erwachsen werden. Und das war der Moment, wo ich mich von diesen Zwängen befreien konnte. Ich habe meinen Eltern gesagt, ich liebe euch, aber wenn ihr mit mir in Kontakt sein wolltet, dann ist es mir egal, wie ihr zu meiner Haltung steht. Wir können sehr gerne darüber diskutieren, aber diese emotionale Erpressung, da mache ich nicht mit.
Und was war die Reaktion?
Am Anfang kämpften sie immer noch damit. Aber es gibt Telefonate, die enden nach einer Minute mit meiner Mutter, weil ich ihr beigebracht habe, wenn du mit mir über mein Leben sprechen möchtest, dann sehr gerne. Wenn du anfängst, mir zu sagen, was habe ich gestern bei Instagram gepostet, dann endet das Gespräch jetzt. Und es endet oft. Aber sie haben es gelernt. Und ich fühle mich viel, viel freier als vor 2 Jahren. Und das kann man nicht verstehen, wenn man in einer Familie groß geworden, die auf Individualität setzt, wo das Kind seinen eigenen Weg geht, wo Kritik an die Eltern ganz normal sind. Das muss man nur verstehen, wenn man in solchen patriarchalischen Familien groß geworden. Die Migranten verstehen, was ich meine. Diejenigen, die aus einer patriarchalischen Familie kommen, verstehen, was ich meine. Und sich davon zu befreien, ist großartig. Es ist ein Last, den man verliert. Und jetzt können die Leute sagen, was sie möchten. Ich habe mich von meinen Eltern befreit. Also soll ich jetzt Angst haben von jemandem, der mir über WhatsApp schreibt, ich werde dich umbringen? Interessiert mich wenig. Und das ist die Freiheit.
Ja, leuchtet ein. Sie sind in Kfar Saba aufgewachsen. Oder?
In Tira, neben Kfar Saba.
Als arabischer Israeli? Palästinenser? In einer Familie von wie vielen Geschwistern?
Wir sind 5, also 4 Geschwister.
Sie haben gesagt, autoritärer Vater, wie es vielleicht auch patriarchale Strukturen in diesen Familien wahrscheinlich eher die Norm ist als die Ausnahme. Wo entstand oder ab wann entstand der Wille zu sagen, ich möchte was verändern? Oder ich möchte, dass Leute die Welt nicht nur eindimensional sehen, so wie sie aufgewachsen sind?
Schwierige Frage. Ich weiß es nicht. Ich kann aber so Momente erwähnen, die vielleicht mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Meine Eltern waren mit 13 super dagegen, dass ich mich diese islamistische Gruppe anschließe. Meine Eltern waren säkular, nicht religiös.
Und was für eine Gruppe haben Sie sich angeschlossen?
Die Muslimbruder. Ich wurde gemobbt in der Schule, ich gehörte nicht dazu, ich war unzufrieden mit meinem Leben, das war ein harter Leben, ich musste vor der Schule arbeiten, nach der Schule arbeiten, am Wochenende in der Tankstelle mit meinem Vater. Ich habe nicht so eine einfache, glückliche Kindheit wie alle anderen und habe Zukunftsängste, weil ich unbedingt es schaffen wollte. Und irgendwann wurde ich von einem Imam angesprochen, der ist sehr schnell so ein Vaterfigur geworden. Und dann folgte ich seiner Einladung der Moschee und von Einladungen der Moschee wurde ein Koranunterricht daraus und dann ein Ideologieunterricht. Und irgendwann war ich leidenschaftlich Mitglied den Muslimbruder in Israel. War radikal, habe alle Menschen abgewertet, die nicht zu meiner Gruppe gehören. Das waren die Leute, die sogar in der Moschee gebetet haben, aber nicht zu meiner Gruppe gehörten. Meine Eltern, die Nachbarin, die Minirock getragen hat, der Nachbar, der Alkohol getrunken. Ich war auf einmal Mitglied einer Elite und war sozusagen angekommen, emotional.
Muslimbrüder sind die, von denen man vor ein paar Jahren so viel in den Medien gehört hat, weil Herr Khashoggi Mitglied war und in die Botschaft, saudische Botschaft in Istanbul ging und nicht mehr rauskam und sich dann im Garten wiederfand in Teilen. Ist das dieselbe Muslimbrüderschaft oder sind das quasi in jedem Land dann Splittergruppen dazu? Nur zur Einordnung, weil das ist so das, was ich unter Muslimbrüderschaft im Kopf habe.
Naja, man kann diese Situation nehmen und das stimmt natürlich. Er wurde aber ermordet, weil er ein autoritärer, brutaler Regime kritisiert hat und deshalb musste er sterben. Aber die Muslimbrüder sind Hamas. Die Muslimbrüder sind Murfi, die nach den Wahlen an die Macht gekommen sind und dann geputscht wurden. Die Muslimbrüder sind Erdogan. Die Muslimbrüder sind vor allem ideologische Gruppierungen in Europa, die nicht mit Gewalt versuchen, einen Scharia-Staat zu gründen, sondern mit Unterwanderung auf kommunaler Ebene. Das, was wir in Frankreich in den Vororten erlebt, in Berlin, das sind Muslimbruder-Aktivisten. Um zurück zu dem Thema zu kommen, meine Eltern waren streng dagegen, die wollten es nicht. Aber sie haben mir erlaubt, hinzugehen. Sie haben beschimpft, aber sie haben mir erlaubt, hinzugehen. Sie haben vorher Quasaba erwähnt. Mhm. Als ich 18 war, fertig mit der Schule, habe ich in Quasaba zum Beispiel meine Führerschein gemacht. Quasaba war der Ort, wo ich dann von da Richtung Tel Aviv gegangen bin. Und als ich angefangen zu studieren, habe ich mich von dieser radikalen Ideologie befreit und war neugierig. 19, 20-Jähriger in Tel Aviv, Partystadt, westlich orientiert. Ich wollte mich verlieben und dann habe ich eine jüdische Frau kennengelernt. Und um sie zu treffen, habe ich jeden Abend meinen Vater beklaut. Ich habe Geld genommen und ich habe sein Auto genommen und mit dem Auto ganz leise sie aus dem Parkplatz rausgeholt und dann Richtung Tel Aviv gefahren und war die ganze Nacht weg. Mein Vater, einen Tag später, am Morgen, als ich zurückgekommen, war außer sich. Geschrien, geschimpft, weiß ich nicht was gemacht. Und am Abend lagen die Schlüssel und sein Portemonnaie im gleichen Ort. Ich habe sie wieder geklaut. Und wieder habe ich mich diese Frau getroffen. Und einen Tag später waren die Schlüssel und das Portemonnaie im gleichen Ort. Man kann sagen, er ist zu dumm, um sie zu verstecken. Das stimmt aber nicht. Irgendwo tief in sich wollte er nicht, dass ich das mache. Aber er bewunderte es, dass ich das mache. Vielleicht mache ich das, was er nie sich selber erlaubt zu tun. Er ist auch in Tira groß geworden. Auch er durfte zu Tel Aviv gehen. Und vielleicht wurde er von seinen Eltern nicht so behandelt. Und ich habe so viele Freunde in Tira, die auch mit 20 sehnsüchtig waren, Partys in Tel Aviv zu feiern, eine Freundin zu haben. Und nach dem ersten Mal wurden sie so brutal von ihren Eltern unterdrückt, geschlagen, Gewalt angewendet, dass sie nie wieder auf die Idee gekommen, das zu tun. Und als ich dann nach dem Studium und nach der Arbeit in Tel Aviv entschieden habe, nach Deutschland zu kommen, waren meine Eltern wieder dagegen. Aber sie haben mir erlaubt, das zu tun. Als ich dann nach Hause mit einer deutschen Frau zurückgekehrt und habe gesagt, das ist meine Freundin, waren sie nicht zufrieden. Als ich gesagt habe, ich will diese Frau heiraten, waren sie unzufrieden. Aber sie haben mir immer erlaubt, das zu tun. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben hat und dass ich heute mit ihnen so reden kann, dass ich heute vielleicht eine ganz andere Meinung zu so vielen Themen als viele meiner arabischen Freunde hat mit der Tatsache, dass meine Eltern mich machen lassen.
Würden Sie sagen, das ist auch ein Grund, warum Sie vielleicht den Absprung geschafft haben von der Radikalisierung, dem Islamismus, Muslimbrüderschaft, weil so viele schaffen es ja nicht. Sie erwähnen oft in verschiedenen Episoden in Ihrem Podcast Kaffee extra schwarz mit Oliver Meyer-Rüth.
Richtig.
Ich bin mit Namen ganz schlecht, Entschuldigung.
Ich auch.
Ich habe es richtig auswendig gelernt. Nein, ich höre ihn sehr oft und da geht es ja ganz oft auch um die Radikalisierung, gerade von Jugendlichen, die in den Schulen schon stattfindet. Es geht um das Tragen von Kopftüchern, die Radikalisierung, die im Internet stattfindet. Glauben Sie, dass das ein Grund war, dass Sie es vielleicht leichter geschafft haben, weil Sie dann doch aus einem Haushalt kamen, wo Sie nicht zusammengeschlagen worden sind, als Sie das erste Mal ein Mädchen in Tel Aviv gedatet haben?
Ich glaube schon. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich sehr neugierig bin und dass ich selber denke. und dass meine Eltern mit allen patriarchalischen Strukturen irgendwann mir nicht viel anbieten konnten. Und dass ich immer neugierig war auf neue Sachen. Dass ich viel israelische Medien konsumiert habe, spielen eine Rolle. Dass ich die richtigen Menschen in Tel Aviv getroffen habe, spielen eine Rolle. Dass Nathan Schneider zum Beispiel mein Professor an der Fachhochschule war, der übrigens mittlerweile viel in Deutschland lebt, der war mein Soziologieprofessor, der zum ersten Mal mich dazu bewegt, nicht etwas auswendig zu lernen, sondern eine Haltung, eine kritische Auseinandersetzung mit bestimmten Themen zu entwickeln. All das hat zu mehr Mündigkeit in meinen Kopf geführt und hat mir immer geholfen, mich von ganz vielen Sachen trennen zu können und auf neue Wege gehen zu können.
Warum sind Sie denn nach Deutschland? In Israel, auf Hebräisch sagt man, Tel Aviv ist so Habua, the bubble, die Blase, ich würde sagen, der 7. Oktober hat da sehr viel verändert oder überhaupt auch die Regierung von Benjamin Netanyahu hat da viel leider ins Negative, würde ich sagen, verändert. Aber so in Anfang der 2000er, ich habe dort auch gelebt, Anfang der 2000er, auch durch die zweite Teil der Intifada, auch Freunde von mir wurden da in Mitleidenschaft gezogen. Aber warum entscheidet man sich dann nach Berlin? War das dann die nächstlogische?
Also erstmal jedes Mal, wenn ich in ein Party in Tel Aviv gefeiert habe, irgendwann war die Zeit zurück nach Tira zu gehen. Und in Tira wartete auf mich massiver Druck. Ich war mittlerweile Ende 20er, immer noch nicht verheiratet, nicht verlobt, ich habe kein Haus gebaut, ich bin nicht den arabischen Weg gegangen. Und der Druck war mehr und mehr und ich wollte raus aus diesem Druck, weil ich sah mich nicht diesen Weg gehen. Ich sah mich nicht irgendwo eine Frau durch meine Eltern kennenlernen und dann heiraten und Kinder kriegen und irgendwas Normales tun. Zweitens, die zweite Intifada hat bei mir immer wieder dazu geführt, Fragen zu stellen. Ich fragte mich, ob das normale Leben ist. Ist das da normale Leben, zwischen aller Stühlen zu sein? Für die Palästinenser zu sein und für die Israelis zu sein? Ist das ganz normal, immer in der Nähe von Anschlägen zu sein? Ich meine, alles, was ich in Tel Aviv kannte, auf dem Weg nach Tel Aviv kannte, ist in der Luft gejagt wurde. Busse, mit denen ich jeden Morgen zum Studium gegangen bin, zur Arbeit gegangen bin, das Kino in Kfar Saba, das Café in Tel Aviv. Und irgendwann habe ich gesagt, tut mir leid, aber das Leben hat viel mehr anzubieten, als in der Nähe von Anschlägen zu sein. Und ich habe vor allem Ende 2002, Anfang 2003 massive Zweifel, ob ich überhaupt eine Zukunft in Israel habe. Und das war die Motivation, darüber nachzudenken, das Land zu verlassen. Und Berlin war zufällig. Ich habe einfach auf einer Internetseite Informationen gelesen und ich dachte, das Leben in Deutschland wäre machbar, finanziell und vom Studium her. Als ich hierher war, habe ich bemerkt, es ist viel schwieriger und es ist nicht so einfach. Und im Nachhinein wollte ich eigentlich sehr oft nach Hause gehen, weil ich auch enorme Sehnsüchte entwickelt habe, habe aber entschieden zu bleiben und das hat sich gelohnt.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dieses, was Sie sagen mit der Mall in Kfar Saba und dem Café, die dann von Anschlägen heimgesucht wurden. Genau, das war meine Zeit eben auch und das war auch ein Grund, warum ich nicht dort weiter studiert habe, sondern dann nach Wien gegangen bin, weil die Angst, in einen Bus einzusteigen, das kann man nur verstehen, wenn man dort lebt, die Angst, im Bus einzusteigen und nicht mehr nach Hause zu kommen oder Freunde zu verlieren, die in ein Café gehen.
Absolut.
Das ist nochmal eine ganz andere. Ich habe noch zwei Themenfelder, die mich noch interessieren würden. Einmal Ihre Arbeit mit Mind Prevention. Sie haben dieses Institut gegründet, würde man sagen, die Non-Profit. Demokratieförderung, es geht um Fragen von Extremismus, wie man Jugendlichen interkulturellen Dialog beibringen kann. Wie ist Ihre Arbeit dort aufgebaut? Was sind so waren die Leitprinzipien, dass Sie gesagt haben, Sie möchten das machen?
Ich bin reingewachsen in diesem Bereich. der Motivation hinzugehen war, ich komme aus dieser Kultur, ich habe diese Radikalisierungstendenzen selber durchgemacht und ich kann die Beweggründe, die Kultur, die Gedankenarchitektur dieser jungen Menschen viel besser verstehen. Und wollte einen Beitrag eigentlich leisten während meines Studiums, um diese Menschen zu erreichen. Und von einer Sache zu den anderen, es ist einfach zu einer Art von Berufung geworden. Ich habe dann bemerkt, wie manche, die in diesem Bereich arbeiten, bevormunden. Ich habe bemerkt, wie viele nicht so tief genug gehen in den Themen, wie sie bestimmte Themen vermeiden, wie sie Angst haben, mit Jugendlichen über Tabuthemen zu sprechen. Und es hat immer Spaß gemacht, mit den Jugendlichen in Kontakt zu gehen, mit denen diese Workshops zu gestalten. Und ich habe Kollegen, mit denen ich diesen Weg seit 2007 gehe und immer wieder merke, es macht Spaß, es bringt was. Man hat das Gefühl, man bewegt etwas. Und vor allem habe ich immer das Gefühl, ich tue das für meine Heimat, für Deutschland. Dann Radikalisierung gefährdet die Demokratie. Desintegration gefährdet das Zusammenhalt. Und wenn ich möchte, dass für meine Tochter Deutschland weiter demokratisch bleibt, passiert das nicht zu Nulltarif, sondern wir müssen davor kämpfen, dass da hier Demokratie bleibt. Wir müssen Konzepte entwickeln. Wir müssen um jede Seele kämpfen, damit sie sich nicht radikalisiert, damit sie nicht in eine polarisierende Fabrik irgendwie kaputt geht, sondern dass wir alle alles tun, um die Demokratie besser zu schützen.
Kommen die einzelnen Schulen auf Sie zu und sagen, wir haben ein Problem, wir brauchen Ihre Unterstützung? Oder wie läuft das ab? Wie kommen Leute zu Ihnen?
Also es gibt natürlich diese proaktive Anfragen. Ich möchte aber zu den Schulen gehen, bevor sie anrufen und sagen, wir haben ein Problem. Ja. Ich will das Problem vermeiden. Das heißt ja Präventionsarbeit. Ansonsten ist das keine Prävention, sondern Intervention. Wir sind sehr aktiv in Veranstaltungen, in Ansprache mit Lehrer, in Fortbildungen klar zu machen, was unser Konzept ist. Und wir merken zunehmend, dass die Lehrer, die tagtäglich mit diesen Menschen unterwegs sind, dass sie sehen, dass da gewisse Themen existieren, die sie gerne behandeln. Und deshalb gehen wir meistens in den Schulen, noch bevor es zu Problemen kommt. Seit dem 7. Oktober zum Beispiel beim Thema Antisemitismus ist das natürlich komplett anders. Das heißt, wir gehen in Schulen, wo Probleme schon existieren, wo Emotionalität da ist und wo das Thema Antisemitismus allgegenwärtig ist.
Was ist die größte Herausforderung, vor der Sie stehen mit diesen Jugendlichen? Gibt es eine oder sind es so viele, dass wir sagen, oh, wir bräuchten dafür einen extra Podcast?
Ich möchte gar nicht die Frage in Bezug auf migrantische oder muslimische Jugendliche beantworten. Ich glaube, dass die große Herausforderung ist, wie schützen wir unsere Gesellschaft, vor allem die jungen Menschen, vor Radikalisierung? Wie können wir schneller sein als die Radikale? Und vor allem, wie können wir online, also da, wo mittlerweile die meisten Menschen, vor allem junge Menschen, sich informieren und kommunizieren, wie wir da Angebote machen, um die Menschen für demokratischer Miteinander, gegen Polarisierung, für Zusammenhalt, für Toleranz gewinnen können. Gegen Antisemitismus auch zum Beispiel. Und da sind wir gerade dran, Konzepte zu entwickeln, um unsere Präventionsarbeit, die wir in Schulen, in Gefängnissen tun, auch online anbieten können. Es geht nicht nur um Videos zu produzieren, sondern dafür zu sorgen, dass diese Videos in Echokammern kommen, wo Jugendliche unter sich sind und jetzt durch uns eine Gegennarrative bekommen, einen Widerspruch erleben und sich mit diesem Widerspruch auch pädagogisch auseinandersetzen. Das ist mein Verständnis für Prävention und das ist die große Herausforderung der letzten Jahre. Den nächsten Jahren.
Ja, dass die Jugendlichen auch eine Identifizierung mit anderen Inhalten haben als den Radikalen, die sie vielleicht sonst kommuniziert bekommen auf den Kanälen.
Richtig.
Sie sind auch seit November letzten Jahres in dem Beratergremium der deutschen Bundesregierung für Islamismusfragen. Ganz, ganz naiv gefragt, wie darf ich mir das vorstellen? Der Bundeskanzler ruft Sie an und sagt, Herr Mansour, ich habe da mal eine Frage.
Nee, vielmehr der Innenministerium.
Oder das Innenministerium ruft Sie an.
Der Kanzler kommt noch, das dauert noch ein bisschen.
Das Innenministerium ruft an und sagt, Herr Mansour, ich habe da mal eine Frage. Gucken wir mal Neukölln an. Wie läuft das?
Naja, ich bin nicht alleine, sondern ich bin ja mit noch
aber 15,
viele andere.
Oder? 10, 10,
genau, großartiger Menschen. Und wir wollen nicht warten, bis der Innenminister uns anruft und sagt, wir haben ein Problem, sondern wir wollen sozusagen beim Thema Islamismusbekämpfung den Ton geben. Das heißt, wir treffen uns ab jetzt in 2 Wochen fast jede Woche in unterschiedliche Arbeitskreisen und versuchen, ein Konzept zu entwickeln. Wie kann in den nächsten 2-3 Jahren Präventionsarbeit gegen Islamismus aussehen? Was brauchen wir dann? Und das auch nicht nur konzipieren, sondern auch durchführen. Dann wollen wir gucken, was sind das für Biografien, die sich gerade radikalisieren. Warum radikalisieren sich Menschen? Welche Terrorgruppen gerade auch aktiv in der Anwerbung sind? Und wenn wir mehr Verständnis davon haben, dann wollen wir mit Sicherheitsorganen, mit Bundesländern, mit Ministerium zusammenarbeiten, um auch da eine Art, nicht nur von Konzept, sondern von einer Arbeitsweise entwickeln, um genau diese Art von Radikalisierung entgegenwirken zu können, auf der präventiven wie auf der Interventionsebene. Und das ist etwas, wo wir in der Pflicht sind, zu liefern. Sich zu Berater zu nennen und Mitglied der Beratungsgremien und davor noch irgendwie Prügel zu bekommen von Linken, die sich fragen, warum diese Menschen nicht andere, ist die eine Sache. Aber in 1-2 Jahren müssen wir natürlich auch die Bevölkerung zeigen und vor allem den Innenministerium, dass wir in der Lage waren, Antworten zu finden zum Thema Islamismus. Und das ist eine der großen Bedrohungen, die wir für unsere Demokratie in den letzten Jahren haben. Und da müssen wir liefern.
Ist das, vielleicht haben Sie die Antwort damit jetzt schon gegeben, aber ist das das oder was wollen Sie dann anders machen oder glauben Sie anders zu machen in diesem Gremium, als es die letzten Jahre, Jahrzehnte in der deutschen Politik mit Beratern der Fall war, die sich dem Thema annäherten?
Naja, ich weiß nicht, wie die alten Berater gearbeitet haben, aber ich will nicht nur Berater sein, sondern ich möchte Mitgestalter sein und ich möchte vor allem nicht mehr das Thema Islamismus stiefmutterlich behandeln, indem ich sage, die armen Muslime, die radikalisieren sich, weil sie diskriminiert werden, sondern diese Gruppe in der Verantwortung nehmen und auch die Ursachen benennen, die unbequem sind, zum Beispiel gewisse Islamverständnisse, patriarchalischer Gedankengut, autoritäre Erziehungsmethoden, Antisemitismus, die Themen beim Namen zu nennen und da auch ein Konzept zu liefern, wie man präventiv dafür sorgt, dass diese Menschen sich nicht radikalisieren. Das ist verdammt hart, aber wir fangen erst damit an und die anderen haben nicht mal damit angefangen, sondern sie waren nur auf postkolonialen, identitätspolitischen Trip und haben immer die Ursachen genannt, wo die Muslime nicht selber die Verantwortung übernehmen.
Große Aufgaben.
Absolut.
Ich weiß, wir sind fast am Ende der Zeit. Ich habe 2 Fragen noch, die ich fragen würde gerne, wenn das geht. Und zwar,
bitte.
Sie haben von Ihrer Frau erzählt, Ihrer deutschen Frau, die Sie mitgenommen haben, Ihren Eltern vorgestellt haben, mit der Sie heute verheiratet sind und Sie haben eine Tochter, leben, wie gesagt, in Berlin. Wusste Ihre Frau, glauben Sie, auf was sie sich da einlässt? Im Sinne von, oh Gott, der Mann hat Bodyguards, entspannt vielleicht in den Schweizer Alpen, aber ansonsten können wir nirgendwo hin. Wie ist das, wie war das Gespräch? Gab es da so ein Gespräch, wo man sich dann zusammensetzt aus dem Nähkästchen und sagt, Schatz, wenn du mich heiratest, dann wird das nicht so wie in 99% der anderen Ehen, wo man alleine irgendwo in die Ferien fahren darf? Oder gab es da diesen großen Dialog oder entscheidet man das zusammen dann?
Nicht am Anfang. Wir haben uns 2010 kennengelernt, 2013 geheiratet. Da bin ich mit ihr in Neukölln und in Kreuzberg essen gegangen und das war überhaupt kein Thema.
Okay.
2015 haben wir unsere gemeinsame Tochter bekommen und 2015 Herbst habe ich mein erstes Buch veröffentlicht. Und dann bin ich immer wieder nach Hause gekommen, habe gesagt, Schatz, heute waren so viele Salafisten da und das war unbequem und die haben an mich angeschrien und so weiter. Und da habe ich gemerkt, dass sie sich Sorgen macht. Und als dann die Polizei gesagt, jetzt werden sie eingestuft und werden sie begleitet, Ende 2015, war ich sie, glaube ich, sehr beruhigt. Das hat aber mit unserem Alltag nichts zu tun. Das waren Leute, die mich betreut haben, wenn ich eine öffentliche Veranstaltung gehabt habe. Das heißt, im Alltag, sie sind weiterhin irgendwo überall gegangen. Dann haben wir bemerkt, es ist zunehmend ein bisschen schwierig, da werde ich mit meiner Tochter beim Anwesenheit von meiner Tochter angesprochen, beim Einkaufen. Kam ich nach Hause und habe erzählt, ich muss jetzt einen neuen Frisur suchen, weil die Leute mich da erkannt haben und angefangen an zu schreien. Und dieser Moment, den Sie erwähnen, war am 7. Oktober morgen. Meine Frau ist ein bisschen früher aufgewacht als ich und ich habe versucht auszuschlafen, aber ich habe bemerkt, dass mein Handy die ganze Zeit Push-Nachrichten gibt und irgendwann genervt das einfach geholt habe und angefangen zu lesen. Und ich blieb im Bett stundenlang und war von Facebook auf Telegram und habe die Dimensionen dieses Ereignisses verstanden. Irgendwann bin ich aufgewacht, bin nach unten gegangen und habe ihr gesagt, Schatz, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Die ersten Anfragen werden kommen. Und wenn ich entscheide, wenn wir jetzt zusammen entscheiden, dass wir unsere Stimme erheben, wird unser Leben nie wieder so sein, wie es sein war. Und sie hat mir gesagt, mach es. Wohlwissend, was das bedeutet. Und ich glaube, es hat 2 Tage gedauert, bis die LKA bei uns zu Hause waren und haben gesagt, jetzt konntet ihr eure Autos vergessen. Und deshalb, glaube ich, haben wir das miteinander auch entschieden. Wir haben Nächte, wo wir Angst gehabt haben. Wir haben Zeit gebraucht, um uns zu gewöhnen an der Situation. Aber ich sage, was sie auch im Film gesagt hat, es lohnt sich. Nicht, weil man Angst und Gefährdung hat. Es lohnt sich, weil man das Gefühl hat, in dem Moment der moralische, richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Was machen Sie, wenn Sie nicht versuchen, die Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen? Wie schalten Sie ab?
Also erstmal, wenn man eine Tochter zu Hause hat oder einen Sohn, dann kann man über nichts anderes nachdenken, wenn man nach Hause kommt. Weil sie natürlich die Aufmerksamkeit will, weil die Themen, die sie mitbringt, eine andere, weil man kochen muss, weil man ihr beim Hausaufgaben helfen muss. Und das ist für mich einfach ausschalten. Übrigens, ich habe die Küche übernommen, unterwandert, während Corona. Und angefangen, irgendwie sehnsüchtig irgendwelche arabische Sachen kochen zu wollen. Und seitdem koche ich super gerne, viel mehr. Ich habe das auch vorher getan, aber jede Minute, wenn ich Freizeit habe zu Hause, wenn ich abends nicht unterwegs bin, dann koche ich. Und dann höre ich Musik oder irgendwelche arabische Serien, Komödien sozusagen und bin in mein Element. Und so eine Stunde macht mir Spaß und die ist wirklich Wiederherstellung von Energie. Ich lese gerne, vor allem Science Fiction.
Oh, okay.
Ich gucke super gerne Serien. Und spiele FIFA. Das ist, glaube ich, aber die Krankheit vieler Männer.
Die hat mein Sohn leider auch infiziert.
Wunderbar.
Er ist schon 12, der macht das schon.
Ich spiele auch manchmal mit Kindern, wenn sie zu uns, bei uns zu Besuch kommen.
Dann ist das FIFA spielt.
Genau.
Und schaltet man dann die Angst ist dann nicht präsent, dass dann irgendwann
komplett,
mal der Schutz...
Komplett weg.
Vielen Dank, Herr Mansour. Ich könnte mich noch stundenlang mit Ihnen unterhalten. Vielen, vielen Dank, dass ich Sie ein bisschen besser kennenlernen durfte.
Ich mit Ihnen auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Und ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles, alles erdenklich Erfolgreiche und Gute.
Vielen Dank. Für Sie auch.
Dies war eine weitere Folge Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, ganz vielen Leuten weitersagen und kommentieren. Ich freue mich immer, von euch zu hören oder zu lesen. Make It Click, der Podcast, kommt ab jetzt einmal im Monat auf allen Podcast-Plattformen. Let's make it click.